konsequent das Ziel verfolgen, Vertrauen zu den Leuten zu haben und das setzt wieder voraus, das, was man sagt, muss man auch tun.
Frühstück mit Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frühstück mit Bier. Heute sitzen wir in einem sehr, ja, ehrwürdigen Haus in Wien.
Historischer Boden, dem Palais Niederösterreich. Und passend dazu haben wir eine politische Legende und einen sehr, sehr sympathischen Menschen gegenüber sitzen, der, ich will nicht sagen Alt-Landeshauptmann, weil er schaut mich noch so jung und verschmitzt an, der Landeshauptmann außer Dienst, Erwin Bröll.
Hallo, grüß euch Gott.
Grüß dich, Erwin, schön, dass du Zeit genommen hast für uns.
Servus, bei Frühstück gerne.
Trinkst du manchmal in der Früh schon ein Frühstück? Stoßen wir mal an?
Nein, ja, Frühstück schon, aber noch Kaffee. Aber mit Wieselburger Bier bin ich eigentlich bei allen zu haben.
Wir haben sie gedacht, ein Wieselburger für einen Niederösterreicher, oder? Das passt.
Ja, das passt. Das sehr passt, gut. Das ist einheimisch.
Wir treffen uns jetzt noch immer im Palais Niederösterreich, obwohl du ja eigentlich sozusagen deine politische Rente bereits angetreten hast. Was machst du noch so jetzt?
Ja, ich habe an und für sich eine schöne Aufgabe. Ich habe die Ehre, ehrenamtlich Vorsitzender im Aufsichtsrat der Kulturregion Niederösterreich sein zu dürfen. Und das macht mir große Freude. Betonung auf ehrenamtlich, denn wenn man für die Kulturszenerie in so einem Land wie Niederösterreich etwas tun kann, dann ist es wirklich eine schöne Aufgabe. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich überzeugt bin davon, dass Kulturarbeit, vor allem Regionalkulturarbeit, etwas ganz, ganz Wesentliches ist am Weg in die Zukunft. Und wenn wir eine erfolgreiche Region bleiben wollen, dann müssen wir auch danach trachten, dass wir Innovationskraft in dieser Region entwickeln und das kannst du am besten einfach durch eine abwechslungsreiche Kulturarbeit tun.
Was macht denn die Kultur in Niederösterreich so aus? Was würdest du sagen, sind so die drei größten Pferde, auf die ihr setzt?
Also das Erste ist einmal die Bodenständigkeit. Ich glaube, wenn man authentisch sein will oder authentisch sein kann, dann kommt eigentlich alles, was man tut, auch verwurzelt drüber. Und das spricht in der heutigen Zeit am intensivsten die Menschen an. Ich möchte euch jetzt keinen Honig um den Mund schmieren, aber bei euch merkt man einfach, ihr seid auch bodenständig und darum seid ihr so erfolgreich. Das zweite Wesentliche in der Kulturarbeit ist einfach, dass man Abwechslungsreichtum zulässt. Vor allem, wenn man kulturpolitisch tätig ist. Ein Politiker darf sich nie auf eine Ebene begeben, wo er glaubt, er muss an anderen vorschreiben, was Kultur ist. Jeder Mensch in sich hat ein ordentliches Stück an Identifikation, aber gleichzeitig auch Kreativität. Und diese Kreativität muss man entwickeln lassen. Und der dritte wesentliche Punkt ist, dass man auch in der Lage ist, Begeisterung auszulösen. Denn die Kultur hat die Aufgabe, die Menschen abzuholen. Und zwar nicht nur dadurch, dass man sie mit elitärer Kultur berieselt, sondern dass man die Menschen auch anstiftet, selber sich bewusst zu werden, dass jeder eigentlich dieses Stück Kultur, das er in sich trägt, in welcher Form auch immer, dass er das einbringen muss. Und wenn die drei Dinge zusammenspielen, dann ist eine Kulturregion wirklich lebendig.
Aber diese drei Dinge, die du angesprochen hast, das kann man ja gleichzeitig auch auf deine politische Laufbahn generell übertragen, oder? Diese Bodenständigkeit und du hast uns einmal gesagt, das Wichtigste in deinem politischen Leben war das Grüßen. Also was ganz, ganz Simples eigentlich, dass man einfach zu Leuten Hallo sagt und die Leute grüßt.
Irgendwie tut mir das weh, dass man das sagen muss. Eigentlich ist das ja der Ursprung eines kulturellen Miteinanders, dass man gegenseitig sich grüßt, denn jemand, der sich grüßt, und der einen anderen grüßt, der hat auch einen entsprechenden Respekt vor dem anderen. Und Respekt haben ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich sage das auch angesichts der jetzigen aktuellen politischen Szenerie, wo ich ein bisschen wirklich herausgefordert mich fühle, weil ich das Gefühl habe, dass zunehmend der Respekt verloren geht. Respekt vor ideologisch Andersgläubigen, Respekt vor jeder Person. In jedem Menschen steckt eine Persönlichkeit. Und es ist das Mindeste im kulturellen Zusammenleben der Menschen in einer Gesellschaft, dass man vor dieser Persönlichkeit Respekt hat.
Es ist spannend, dass du das jetzt sagst. Wir hatten vor kurzem Peter L. Eppinger bei uns zu Gast, der ja auch politisch tätig ist für dieselbe Partei. Und der hat eigentlich dasselbe gesagt. Und der sagt, auch Respekt ist das Wichtigste. Es ist eigentlich schade, dass man das so betonen muss. Ist das in den letzten Jahren in der Politik immer weniger geworden? Hast du das Gefühl, dass da schon der Ton rauer geworden ist und der Respekt weniger?
Ich muss sagen, nicht in den letzten Jahren, sondern in den letzten Monaten. Mir tut das wahnsinnig weh, was sich da jetzt alles abspielt an Respektlosigkeit, an Gewaltausdrücken, in der Art und Weise der Diktion, wie man miteinander umgeht. Ich komme gerade von einem Termin mit dem Arnold Metnitzer. Das ist ein ehemaliger Priester, der Psychologe geworden ist. Und in diesem Gespräch sind wir also ein bisschen dazu gekommen, uns zu unterhalten und überlegen, was macht eigentlich den Umgang von Menschen miteinander aus? Und da gibt's auch ein paar Kriterien. Und ein ganz wesentlicher ist der Respekt. Wenn ich vor einem Menschen Respekt habe, vom ersten Augenblick des Treffens, dann werde ich mit dem auch respektvoll umgehen. Zunächst einmal in der Art und Weise, wie ich ihm begegne, aber auch wie ich mit ihm rede. Und wenn dieser Grundsatz fehlt, dann fehlt natürlich auch das kulturelle Miteinander. Und dann ist das in Wahrheit ein ganz gefährlicher Weg, wo eine Gesellschaft droht, auseinanderzubrechen.
Wie siehst du da die Rolle der Medien in diesem Spiel?
Naja, die Medien haben natürlich in diesem Spiel auch eine wesentliche Funktion. Denn die Medien sind nichts anderes als Transformatoren vom Mensch zu Menschen. Mhm. Und daher haben die Medien doch schon eine große Verantwortung, und ich sage das auch gleichzeitig dazu. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren da ein bisschen das Verantwortungsgefühl auf medialer Ebene verloren gegangen ist. Einen wesentlichen Beitrag dazu hat natürlich die neue Medienlandschaft mit der modernen Kommunikation und den modernen Kommunikationsformen und Möglichkeiten dazu beigetragen. Aber ich möchte es mir nicht so einfach und so leicht machen, einfach den technischen Fortschritt dafür verantwortlich zu machen. Technischer Fortschritt ist wichtig, allerdings die entscheidende Frage ist, wie geht der einzelne Mensch mit dem technischen Fortschritt um? Und das ist der Knackpunkt.
Sprich, Fake News und so, die quasi auch die Medienlandschaft
sprich auch die Chat-Protokolle. Ich meine, das ist ja doch ein sehr interessantes, auch ethisches Thema. Wurde da eine Grenze überschritten, denkst du?
Also es wurde zunächst einmal eine Grenze überschritten in der Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert und was man kommuniziert. Also ich war wirklich von den Socken, wie man das schon so schön auf Niederösterreichisch sagt, als ich da mitbekommen habe, was sich da alles abgespielt hat.
Über den Inhalt auch?
Auch über den Inhalt. Ich habe immer noch aus meinen jugendlicheren politischen Jahren vor mir, wie ein ganz, ganz großer Journalist zu mir gesagt hat, wissen Sie, die moderne Kommunikationstechnik hat natürlich schon einen unglaublichen Pferdefuß, der den Menschen enorm fordert. Etwas, was man über SMS jemanden mitteilt, würde man zu 90% ihm nicht mitteilen, wenn man ihm Angesicht gegenüber sitzt und ihm das ins Gesicht sagen müsste. Stimmt. Und das sollte eigentlich eine Orientierungshilfe sein. Was ich jemanden nicht ins Gesicht sagen möchte oder kann, das sollte man auch über Technik einem anderen nicht mitteilen. Und das gilt natürlich auch für die Qualifikation des Nachrichtenfunktionierens, Fake News und wie das alles so heißt. was sich da alles eingestellt hat. Und das erfordert einen höheren Grad an Disziplin für diejenigen, die dieses Instrument an der Hand haben.
Mhm. Aber unabhängig jetzt vom Inhalt, findest du es in Ordnung, dass solche persönlichen Dinge veröffentlicht werden?
Natürlich kann man jetzt über Sinn und Unsinn oder Recht oder Unrecht diskutieren. Allerdings, man muss schon zunächst einmal bei der Wurzel beginnen. Jemand, der solche Informationen weiterschickt, der leistet natürlich den Vorschub, dass es auch missbraucht oder gebraucht wird. Und jemand, der sich verantwortungsvoll in der Sprache fühlt, der wird oder der soll auch solche Dinge nicht weiter transportieren, die dann in einer Veröffentlichung zu großen Irritationen führen.
Ja. Mhm. Also du gibst da schon dem Inhalt mehr die Schuld als...
Na, überhaupt keine Frage. Ich weiß, wir Menschen sind einfach danach geartet, dass wir immer wieder noch Alibis suchen für das, was wir tun oder auch was wir nicht tun. Aber das ist schon die zweite Stufe. Die erste Stufe ist, dass sich jeder zunächst einmal verantwortlich fühlen muss für das, was er aus seinem Mund wiedergibt. Ich werde nie vergessen, meine letzte Begebenheit und letzte Begegnung mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Kirchschläger, das war auch in einer sehr kritischen innenpolitischen Situation. Und der Kirchschläger sagt zu mir: Erwin, vergiss nie, ein Wort kann verletzender sein als die schärfste Waffe. Mhm. Und wenn man das im Auge hat oder im Hinterkopf hat, dann wird man sich auch, wenn man noch so stark innerlich herausgefordert fühlt, ein bisschen mäßigen. Allerdings viel zu wenig haben diesen Satz des Rudolf Kirchschläger im Hinterkopf.
Ja. Die Sprache ist mächtig.
Sprache ist mächtig. Manches Mal übermächtig und führt zu ohnmächtig.
Erwin, du warst ja unglaublich lange Zeit Landeshauptmann. Also so viele Jahre, wie du das warst, hat das ja keiner geschafft. Du hast da dreimal hintereinander die totale,
absolute
geschlagen quasi und hast die bekommen. Glaubst, ist das heute noch möglich? Wäre das noch möglich für einen Politiker, so lange und so einen großen Erfolg zu haben, oder ist die Zeit, glaubst du, vorbei?
Nein, ich glaube, dass das ohne weiteres heute auch noch möglich ist. Allerdings, man muss sich natürlich schon überlegen, dass die Methoden des politischen Arbeitens sich ständig ändern. Leopold Figl hat anders gearbeitet wie ein Andreas Maurer vor mir. Und die nach mir werden anders arbeiten müssen, als ich gearbeitet habe. Allerdings auf einem seriösen Niveau, das aufgebaut ist auf ein Grundvertrauen, das zwischen dem Politiker auf der einen Seite und der Bevölkerung auf der anderen Seite wächst. Das geht nicht so, dass da ein Politiker sagt, ich bin ein kleiner Gott und das andere ist ein Pöbel. Mhm. Das ist nicht die Methode, wo man ein derartiges Vertrauen entwickeln kann. Vertrauen heißt, dass man ein Ja zu einem Ja behält und ein Nein bleibt. Ein Vertrauen bedeutet, dass die Menschen, für die ein Politiker verantwortet, wissen, der tut das Beste für mich.
Nicht für sich oder seine Partei.
Und so ist es. Politische Parteien sind wichtig. Aber noch wichtiger als eine politische Partei ist das gemeinsame Staatsganze oder Landesganze, wenn du so willst. Ja? Und da muss das ein oder andere Mal man schon hinterm rein parteipolitischen Mann zurückstehen. Oder anders gesagt, wenn eine Demokratie gut funktionieren will, dann ist es auch notwendig, dass die Mehrheit weiß, dass die Minderheit auch entsprechend berücksichtigt werden muss und dass die Mehrheit das eine oder andere Mal auch im Interesse der Minderheit zurücksteht, wenn es um eine Durchsetzungsfähigkeit von irgendeinem machtpolitischen Anspruch geht.
Gelingt es in der Praxis dann tatsächlich, weil man hat ja manchmal, wenn man die Politik beobachtet, das Gefühl, wenn eine Idee, egal wie gut sie ist, von einer Seite kommt, dann wird sie erst einmal von der anderen Seite negativ eingestuft, obwohl, also es wird oft
boykottiert,
Eindruck erweckt, dass es einfach, ja, man muss mal aus Prinzip dagegen sein.
Naja, da gibt es mehrere Facetten, die man da ansprechen muss. Das eine ist zunächst einmal, jemand, der in der Politik ein Ziel vor Augen hat, der muss in sich einmal überzeugt sein von dem Ziel, das er vor Augen hat. Mhm. Ich könnte da viele Beispiele nennen, gerade im Zusammenhang mit der Entwicklung Niederösterreichs in den letzten 25, 30 Jahren. Und jemand, der eine Überzeugung hat, der hat auch eine Überzeugungskraft in sich. Und jemand, der Überzeugungskraft hat, der ist auch stark genug, um dem, der einen spontanen Effekt mit einem Nein, das will ich nicht, entgegentritt, so zu überzeugen, dass er dann auch bereit ist, mitzugehen. Aber es ist auch notwendig, dass jemand, der eine Überzeugung äußert, man sagt, okay, ich kann nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Mhm. Auch andere haben gute Ideen. Und wenn das miteinander, ineinander fließt, dann entsteht etwas Gemeinsames Ganzes im Sinne eines Fortschritts für ein Land, für die Republik oder für die Gemeinschaft.
Und habt ihr das dann immer, also war das so dein Credo, das hinter den Türen der Öffentlichkeit einmal zu regeln, bevor man dann nach außen tritt? Weil heute hat man ja oft das Gefühl, dass, ja, man zuerst eben nach außen das dem anderen ausrichtet, wie man es gerne hätte, und dann kommt der Gegendruck sozusagen. Ja,
da hast du vollkommen recht. Der entscheidende Punkt in der Demokratie ist das Verhandlungsgeschick am Verhandlungstisch zum Tragen kommt. Und Verhandlungsgeschick zeigt sich nicht vor laufenden Kameras, sondern Verhandlungsgeschick zeigt sich in verschlossenen Räumen, wo man sich miteinander austauschen kann, wo es das eine oder andere Mal, und da stehe ich gar nicht zurück, weil ich war da auch nicht zimperlich in der Argumentation, wo es einmal klar runtergeht, und das ist heute auch für wichtig. Was mir heute in der Politik wirklich auf die Nerven geht, ist dieses runde Formulieren, wo letztendlich keiner, der das hört, weiß, worum es geht da eigentlich und wo will der hin. Sondern das Entscheidende ist, auch klare Sprache zu sprechen. Zunächst einmal am Verhandlungstisch, dass das Verhandlungs-vis-à-vis weiß, wo sind die Positionen des Vis-à-vis, wo kann ich mich annähern, ist Stock an. Und genau dasselbe gilt auch gegenüber der Bevölkerung. Der entscheidende Punkt in der Überzeugungskraft für einen Politiker besteht einfach darin, dass er auf breitester Ebene kommunizieren kann, worum es geht, wohin man will und wie wir den besten Weg wählen können.
Manchmal hat man halt jetzt das Gefühl irgendwie, dass die Politik gar nicht mehr am Verhandlungstisch sitzt, sondern sich nur noch quasi über die Medien austauscht, was der andere eigentlich gerne sagt. Also irgendwie hat man oft das Gefühl, die sitzen gar nicht mehr da, diskutieren und arbeiten daran, auch weil die Themen sich so schnell wechseln. Glaubst du, ist das so oder sitzen die schon da und intrigieren da bewusst vor den Kameras?
Es ist beides. Wie so oft im Leben kann man die Schuld oder die Last nicht auf eine Seite verteilen. Auf der einen Seite ist es so, dass die Gesprächsebene untereinander sehr gelitten hat. Auf der zweiten Seite ist es aber auch so, dass auch die mediale Welt unglaublich raschlebig geworden ist. Und ich verstehe natürlich auch einen Journalisten, dass der, weil er auch unter Druck steht.
Er braucht eine Geschichte,
dass der schon von einem Politiker, bevor überhaupt das Verhandlungsergebnis am Tisch liegt, wissen will, wie das Verhandlungsergebnis ausschaut. Mhm. Und das entwickelt eine unglaubliche Stresssituation, sowohl auf medialer Ebene als auch auf politischer Ebene. Und daher glaube ich, dass es auch notwendig ist, dass man, wenn man aus diesem Kreislauf herauskommen will, dass man auf journalistischer Ebene sich ein bisschen zurücknehmen kann oder muss und auch auf politischer Ebene man sich nicht immer hineindrängen lassen darf in die Situation, wo einer eine Geschichte erwartet. Sondern da muss man schon auch ein bisschen langsamer werden und ein bisschen geduldiger werden. Und es kann nicht jeden Tag in der Entwicklung der Republik eine neue Sensation entstehen. Ja. Wenn dem so ist, dann ist es schwierig und vor allem, dann ist es gefährlich.
Oft ist es ja so, dass die Schlagzeilen beziehungsweise auch die Informationen, jetzt gerade in Corona merkt man das ja ganz deutlich, immer schon viel früher draußen sind, als was sie dann kommuniziert werden. Irgendwo muss ja da wer am Verhandlungstisch schon immer quasi mit dem Handy sitzen und das leaken, unter Anführungszeichen. Hätte es das bei dir gegeben oder hast du immer geschaut, wir sitzen uns zusammen, wir besprechen das und dann wird es kommuniziert?
Ja, das ist eine Frage der Disziplin einer Gruppe. Es gibt natürlich auch in der Politik in den einzelnen Gruppen Leute, die sich, wie sie das so schön heißt, bei den Journalisten einen weißen Fuß machen wollen und daher glauben, wenn sie frühzeitig mit einer Information an die Öffentlichkeit gehen, haben sie dann das längere Ende für sich und das zerstört viel. Da gehört natürlich auch Verantwortungsbewusstsein dazu, das erfordert rundum eine gestandene Persönlichkeit und das erfordert auch sehr viel Disziplin. Und manches Mal habe ich das Gefühl, dass bei allen dreien, die ich jetzt genannt habe, es mangelt.
Scheitert, ja. Ja.
Lieber Erwin, deine politischen Ideen und Entscheidungen, die du für Niederösterreich getroffen hast, kommen diese Ideen oder sind die Ideen gekommen von der Bevölkerung? Bist du da immer so ein bisschen mit dem Ohr quasi am Stammtisch gewesen? Oder wie viel Prozent ist da gekommen, will ja von den Leuten, wie viel ist von dir gekommen, wie kann man denn das sagen?
Ja, das ist an und für sich ein Sammelsurium. Als ich in die Politik gekommen bin, hat mich in erster Linie bewegt ein Gefühl der Ungerechtigkeit, weil ich bin in einem Dorf aufgewachsen.
In Radlbrunn.
In Radlbrunn, genau. Ihr kennt es schon. Ja, im Brandlhof haben wir schon mal angestessen miteinander, genau. Und das ist in der Nähe vom Eisernen Vorhang damals gewesen. Und ich habe einfach nicht verstehen wollen, im Blick nach vorne, wie 18, 20 Jahre alt war, warum muss das so sein, dass ich als Radlbrunner im kleinen Dorf mit 400 Einwohnern schlechtere Lebensqualität haben muss wie die Werner. Ich habe immer ein Beispiel gesagt. Wenn ich am 6 Uhr am Abend oder am 5 Uhr am Abend das Gefühl gehabt habe, ich möchte heute gerne ins Theater gehen, dann war das für mich ein Ding der Unmöglichkeit, weil habe ich nach Wien fahren müssen. Wenn einer in Wern am 5 Uhr gesagt hat, ich möchte heute am Abend ins Theater gehen, ins Burgtheater oder sonst irgendwo, dann hat er sich halt schnell duscht, angezogen und ist um 7, halb 8 im Theater gewesen. Und da ist in mir so ein Gefühl der Ungerechtigkeit entstanden. Das kann es doch nicht sein im Blick nach vorne. Und das Zweite war dann nämlich die Perspektivenlosigkeit aufgrund des Eisernen Vorhanges. Das hat mich irgendwie unglaublich bewegt. Und das war eigentlich die Grundlage für mein Wollen, auf politischer Ebene zu arbeiten. Wobei da ein Zufall natürlich Regie geführt hat, weil der damalige Bauernbunddirektor Sixtus Lanner hat mir als Student auf der Bodenkultur zufällig entdeckt. Und der hat mir die Chance gegeben, das, was ich an Ungerechtigkeit da empfunden habe, auch zunächst einmal in der politischen Arbeit für ihn abzuarbeiten, ein bisschen daran zu arbeiten, was könnte man machen oder was muss man machen, dass dieses Ungleichgewicht und diese Ungerechtigkeit abgebaut wird. Und so bin ich eigentlich zufällig in die Politik gekommen. Es war nicht so, dass ich im Sandkisten, was es bei uns nicht gegeben hat in Radlbrunn, aber beschloss, Politiker zu werden, sondern das ist schon langsam in mir entstanden, dann auch mit dem Studium an der Universität für Bodenkultur, wo ich beide gesellschaftlichen Kreise kennengelernt habe, auf der einen Seite im Dorf aufgewachsen, auf der anderen Seite ein bisschen ins städtische Leben eingewachsen, wo ich einfach gesehen habe, was da an Ausgleich notwendig ist, um halbwegs gleichberechtigte Lebensbedingungen zu schaffen.
Würdest du sagen, ist das bis heute ein Antrieb in dir? Oder woher hast du dann die Jahrzehnte nach dieser Situation immer wieder die intrinsische Motivation hergenommen? Wo ist der Hunger hergekommen? Hat sich der bis heute durchgezogen, die Ungleichheit auszumerzen? Oder war das bis jetzt?
Naja, da ist dann eine nächste Stufe dazugekommen. Also das Grundelement ist nach wie vor bis zum heutigen Tag einfach das Bedürfnis zu schauen, dass wir den ländlichen Raum mitnehmen in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Und was das Niederösterreichische speziell anlangt, war natürlich das große Glück, dass der Eiserne Vorhang gefallen ist. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, habe ich mir ein klares Konzept aufbauend auf meiner Doktorarbeit, die ich geschrieben habe über das Grenzland, entwickelt. Wie muss oder wie kann eigentlich Niederösterreich im Jahr 2030, 2050 ausschauen, damit wir dem Ziel, das ich in mir gespürt habe, möglichst nahe kommen? Und das war dann der Auslöser für die gesamte kulturpolitische Arbeit, die gesamte infrastrukturelle Arbeit, für die gesamte Arbeit im wissenschaftlichen Bereich, weil wir haben gerade in diesen 25 Jahren, wo ich Landeshauptmann sein durfte, ja unglaublich viel an Infrastruktur aufgebaut, die Grundvoraussetzung war, um dann weiterbauen zu können und annähernd auf Augenhöhe zu kommen mit dem, was die Stadt erleben kann, aus Selbstverständlichkeit heraus.
Das heißt, du hast eigentlich ein, wie man heute sagen würde, ein Vision Board für Niederösterreich in 50 Jahren in der Zukunft dir ausgemalt.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Ein Politiker ist ja nicht nur da, dass er irgendwas verwaltet. Zudem ist der Beamtenapparat da. Sondern ein Politiker ist dazu da, um Visionen zu haben, Vorstellungen von der Zukunft zu haben und daher das auch entsprechend zu managen. Politiker zu sein, ist ja in Wahrheit eine Managementaufgabe, wie jede andere auch in irgendeinem Unternehmen. Allerdings, das Entscheidende ist halt, dass man konsequent Schritt für Schritt dann setzen kann. Natürlich mit vielen, vielen Freunden. Da spielt natürlich dann auch wieder die Parteipolitik und spielen die Wahlergebnisse eine wesentliche Rolle. Wenn du dann entsprechende Kraft hast, andere nennen es Macht, ich habe es immer Kraft genannt, um das, was du im Auge hast, umzusetzen, dann kommt es darauf an, in welchen Schritten du das auch bewältigst. Und das war es eigentlich. Das klingt relativ einfach. Und jetzt im Blick zurück muss ich sagen, es war zwar nicht jeder Tag einfach in meiner Landeshauptmann-Tätigkeit, aber im Grundsatz lässt sich das alles auf dieses einfache Niveau zurückführen.
Einfach quasi das machen, was man sagt.
Und das Ziel verfolgen.
Konsequent das Ziel verfolgen, Vertrauen zu den Leuten zu haben. Und das setzt wieder voraus, das, was man sagt, muss man auch tun.
Da kommt mir ein bisschen das Zitat vom DJ Ötzi in den Kopf, der gesagt hat, sonst Beharrlichkeit macht das Flüchtige beständig. Wenn man dranbleibt, wenn man das Ziel verfolgt.
Das ist ein sehr gescheiter Spruch vom DJ.
Du hast in dieser Zeit, hast du angesprochen, viele Freunde, hast ja natürlich ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut, das ist unumstritten. Wie ist das? Das Netzwerk wird ja gerade jetzt auch immer wieder mehr kritisiert, dass man sagt, ja, Freundalwirtschaft und Co. Wie hast du das gesehen in deiner politischen Karriere? Weil das Netzwerk muss man ja pflegen, man muss ja hegen und pflegen, man muss ja auch was dafür tun. Man kriegt aber auch wieder viel davon. War das bei dir auch damals schon immer gefährlicher an der Grenze, wie es heute ist in der Politik, dass man dann sagt, das ist ein Postenschachern oder irgend sowas?
Netzwerken ist wichtig, nicht nur für die Politik, sondern in allen gesamten Lebensbereichen.
Sagen wir auch immer.
Eben, bei euch genauso in allen Facetten. Nur, man muss wissen, ein Netzwerk besteht dauerhaft nur dann, wenn es auf ehrliche Freundschaft beruht. Und ehrliche Freundschaft bedeutet, dass man das eine oder andere Mal einem echten Freund sagt, nein, dort sind meine Grenzen, da kann ich nicht mehr. Und falsche Freundschaften führen dann zu dem, was man heute leider zu oft und zu deutlich sieht.
Naja. Ja, Netzwerk ist ja für uns eigentlich als Unternehmer immer irgendwie positiv. Also ich verstehe natürlich, dass es da negative Ansichten gibt, aber an und für sich ist ja ein Netzwerk immer was Gutes, weil du wirst ja auch jemanden, den du in deinem Netzwerk seit Ewigkeiten kennst und dem du vertraust, der wird ja auch dem Land mehr bringen, wenn du dem einen Posten gibst.
Ein ehrlicher Freund in einem Netzwerk ist der, der den anderen Freund nicht überfordert. Ein falscher Freund ist der, der eine Freundschaft ausnutzt, nur zu seinen Gunsten. Und das muss man natürlich auch spüren. Das ist in der Politik, aber genauso bei euch, natürlich ein ganz gefährlicher Grat. Und diejenigen, die das nicht spüren, die driften ab. Aber wenn man es spürt und ehrlich einem gegenübertritt, dann ist das eine wesentliche Grundlage für den Erfolg und für den Fortschritt der Gesellschaft.
Man sagt ja immer, man ist so der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen man sich am meisten umgibt, oder der engsten Personen, mit denen man sich am meisten umgibt, weil wir halt einfach ja Spiegelneuronen in unseren Köpfen haben und das einfach widerspiegeln, das Verhalten der Leute, mit denen wir uns wirklich gut verstehen und uns austauschen. Hast du da immer bewusst auch gewählt, mit wem du dich umgibst?
Ja, das habe ich vom Andreas Maurer kennengelernt und gelernt. Der Andreas Maurer hat Folgendes gemacht. Bevor jemand Politiker auf höherer Ebene, also Landtag geworden ist, ist er immer heimgefahren und hat sich seine private, persönliche Umgebung ein bisschen angeschaut. Mhm. Und dort hat er gespürt, was da an Substanz da ist oder nicht da ist. Und mein gesamtes Team in all den Jahrzehnten ist zusammengesetzt gewesen aufgrund einer sehr intensiven und intensiven Bekanntschaft und ich möchte nicht sagen Durchleuchtung, aber eines intensiven Erlebens dieser Persönlichkeiten über einen bestimmten Zeitraum, wo ich genau spüren habe können, okay, das ist ein ehrlicher, freundschaftlicher Arbeiter oder der hat nur sich selber im Sinn. Mhm. Die Umgebung eines Politikers, und so habe ich es immer gehalten, muss wissen, ein Politiker ist nicht für seine höheren Ehren da, sondern ist da, um zu dienen. Und jemand, der dienen will, hat bei mir immer einen Platz gehabt und jemand, der nicht dienen wollte, wo ich gespürt habe, dass der eigentlich nur für sich selber da war, hat bei mir nie einen Platz gehabt.
Da entwickelt man sicher mit den Jahren ein gutes menschliches Feingefühl auch, oder? Du wirst wahrscheinlich dann schon relativ schnell erkennen jetzt, wer ist denn ein Falscher, wer will denn durch mich nur meinen Ruhm ausnutzen und wer will denn wirklich was bewegen, oder?
Ja, natürlich ist es auch eine Gnade, wenn man das Gespür dafür grundsätzlich vom Herrgott mitkriegt hat. Aber du hast ja recht, das verfeinert sich natürlich im Laufe der Jahre, weil natürlich die Erlebnisse breiter werden und aufgrund von mehr Erlebnissen kannst du natürlich dann auch viel genauer abwiegen, in welche Richtung es bei einem oder bei einem anderen geht. Das nennt man ja letztendlich Lebenserfahrung. Und daher ist es so wichtig, dass man in der Politik mit Lebenserfahrung dann in entscheidende Funktionen kommt. Und Lebenserfahrung hast halt mit 50 oder 60 Jahren mehr als mit 30 oder mit 25 Jahren. Ich bin der Letzte, im Gegenteil, ich habe gar keinen Grund, gegen die Jugend in irgendeiner Art und Weise ein Wort zu sagen, denn ich bin selber mit 33 Jahren vom Andreas Maurer in die Regierung geholt worden. Aber ich habe immer einen wirklich tollen Begleiter gehabt im Andreas Maurer, einen väterlichen Freund, der das, was ich an Lebenserfahrung noch nicht mitbringen konnte, hat er mir weitergegeben. Und dadurch bin ich langsam auch eingewachsen, dass aus Lebenserfahrung dann zusätzlich mit politischer Erfahrung dann auch die Kraft geworden ist, ein Land entsprechend zu führen.
Hat der Sebastian Kurz auch so jemanden?
Das weiß ich nicht, da musst du den Kurz fragen.
So ein Mentor quasi, aber...
In dem Sinn glaube ich nicht. Der Kurz hat sicher nicht einen Andreas Maurer, wie ich gehabt habe. Das eine oder andere Mal ruft er mich an. Er ruft auch das eine oder andere Mal den Wolfgang Schüssel an, soweit ich höre. Aber das eine oder andere Mal anrufen ist das eine. Aber einen regelmäßigen Regulator zu haben, der einen in die Zukunft begleitet, ist das Zweite. Und jetzt habe ich natürlich Verständnis dafür, dass jemand, der ganz oben, wo die Luft ja schon sehr, sehr dünn ist, nicht ständig auf jemand greifen kann. Aber das eine oder andere Mal tat es ganz gut.
Also so ein Mentor ist schon ein guter Ratschlag auch für jemanden, der in die Politik oder allgemein höher in die Luft hinauf will, wo du sagst, also wo es dünn wird, sollte man sich schon wen holen, der schon mal zumindest die Luft ein bisschen geschnuppert hat.
Das ist nicht nur wichtig für einen Politiker, sondern das ist, wenn du mich fragst, für jeden Menschen wichtig. Darum ist auch die Familie, die Eltern so wichtig. Menschen im täglichen Leben, die einen ehrlich begleiten, weil sie nichts für sich selber erwarten, sondern weil sie das Interesse haben, dass der, den sie begleiten, einen geraden Weg in die Zukunft gehen kann. Das ist entscheidend, glaube ich. Aber das ist nicht nur reduziert auf die Politik, sondern das gilt für euch genauso. Das gilt für jede und jeden im alltäglichen Leben.
Mhm. Ja, es ist halt schwer zu finden, Leute, die es ehrlich mit einem meinen und wirklich nur das Beste für einen wollen und dann auch wirklich so agieren und nicht irgendwelche Selbstziele und Selbstzwecke im Kopf haben. So kommt es mir halt vor, es ist schwer zu finden.
Ja, aber da trifft auch wieder das zu, was du vorhin gerade gesagt hast. Ein Mentor, der schon mit Lebenserfahrung entsprechend ausgestattet ist und der das eine oder andere Mal einen Tipp geben kann und sagen kann, du, bei dem pass auf oder bei dem pass nicht auf. Da meinst du ehrlich.
Mhm. Ich höre ein Geräusch.
Genau, der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Bring uns frisches Bier.
Wir stoßen einmal an, Wieselburger.
Mm. Prost.
Prost.
Und der Frühstück mit Bier, Bierwagen ist immer der Moment, wo man so ein bisschen über Jugendsünden vielleicht... lustigen Geschichten, die dem Erwin Bröll vielleicht irgendwann einmal passiert sind.
Vielleicht auch irgendwas aus der Studienzeit oder eine Rauschgeschichte. Irgendwas, wo du sagst, das war für unsere Zuhörer eine hörenswerte, lustige Geschichte. Vor allem für die anderen war es lustig.
Naja, da kann, mein Gott, da kennt man ja Stunden füllen, Burschen. Das ist ja überhaupt keine Frage.
Gerne.
Naja, aber ihr wisst ja, in Radlbrunn wart ihr ja schon, daher wisst ihr, wie es dort ausschaut. Bei uns sind natürlich die Kölnergassen sind in meiner Jugendzeit wesentliche Kommunikationszentren gewesen. Und bei uns hat sie in der Jugend sehr viel in den Kellern abgespielt. Wir haben uns regelmäßig einmal bei dem im Keller, dann beim nächsten im Keller getroffen. Und da haben wir das Joas-Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, wer im Jänner geboren ist, steht auf.
Der nimmt sein Gläschen in die Hand.
Genau. Und da ist natürlich dann gegen Mitternacht des Öfteren lustig geworden, wobei das immer wichtig war bei uns, dass wir gegenseitig aufeinander aufgepasst haben, dass nicht einer ein bisschen zu viel erwischt. Mhm. Ja, das war wichtig. Wir waren eine Jugendgruppe, die wirklich im positivsten Sinne des Wortes eine Gemeinschaft, eine Freundschaftsrunde waren. Aber natürlich ist dann lustig geworden gegen Mitternacht und dann unsere größte Hetz war, wenn wir dann in Köln zugesperrt haben, wo wir waren, dann sind wir, das muss man sich einmal vorstellen, ist heute undenkbar. Dann sind wir als Gruppe von 15, 20 Burschen, sind wir von Köln rausgegangen, haben zum Singen angefangen und sind durch das gesamte Dorf, ungefähr 1,5 Kilometer, um Mitternacht singend durchmarschiert. Die Leute haben die Fenster aufgemacht, manche haben applaudiert, die anderen haben geschimpft. Und das war immer unser größter Hetz. Wenn ich mir das heute vorstelle, ist das undenkbar. Das gibt's gar nicht.
Heute rufen sie die Polizei.
Ich wollte gerade sagen, entweder sie rufen die Polizei oder es führt die einer nieder, weil so viel Verkehr, selbst in Radlbrunn so viel Verkehr ist im Mitternacht.
Ganz stark.
Ja, wenn du sagst, Radlbrunn, deine Eltern waren ja Weinbauern in Radlbrunn. Wann war denn das für dich, du hast vorhin schon gesagt, du bist hineingewachsen, aber wann war denn das für dich klar? Weinbauer wie keiner, ich bleib nicht in Radlbrunn, ich möchte schon ja, in die höhere Luft, wo es ein wenig dünner wird. Wie ist da der Weg gewesen?
Ja, das war für mich eigentlich ein schmerzlicher Weg, wenn ich zurückdenke. Denn ich wollte Bauer werden. Mhm. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin aber intensivst einfach mit dem Jahreskreislauf des Bauernstandes aufgewachsen. Das war in meiner Kindheit und in meiner Jugend waren das Rituale, die in mir eingewachsen sind. Und das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel, aber das kann ich eh sagen, es ist ja egal, das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich, wie ich nach Thun ins Gymnasium gefahren bin mit dem Zug, einmal zur Zeit der Weinlese, haben wir gedacht, heute versammle ich bewusst den Zug, weil ich möchte beim Weinlesen daheim sein. Mhm. Und das hat in mir unglaublich gearbeitet. Es war aber relativ klar, dass ich den landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern nicht übernehmen kann, weil mein Bruder war um 6 Jahre älter und das war bei uns einfach ein ungeschriebenes Gesetz, der Älteste übernimmt den Betrieb. Und dann habe ich halt einmal die Matura gemacht und es stimmt so, ich war eigentlich traurig. Am Tag, wie ich die Matura gemacht habe, wo andere super feiern, war ich traurig, weil man gedacht habe, jetzt hast du die Matura gemacht, jetzt im Betrieb kriegst du sicher nicht, was wird mit dir weitergehen? Und ich habe nicht gewusst, was ich studieren soll. Ich habe nur gewusst, was ich nicht werden will. nämlich ein Jurist, der um 8 in der Früh ins Büro geht und um 5 oder 5:30 am Nachmittag wieder heimgeht. Und ich habe so überlegt, was soll ich studieren, Architektur oder da Landwirtschaft. Und ich habe mich dann, weil ich mit der Landwirtschaft so verbunden war von Kindheit auf, habe ich mich entschieden, die Universität für Bodenkultur zu machen und Landwirtschaft studieren. Und ich sage euch im Blick zurück, es hat mich bis heute nicht gereut. Und im Gegenteil, ich sage sogar noch was Offensiveres. Wenn einer ein gestandener Politiker werden will, der die Wurzeln nicht vergisst und allebei weiter gespürt und der einfach ein ganzheitliches, ein gesamtheitliches Denken in die Politik einbringen will, und das muss das Landeshauptmann, dann kann ich den nur raten, studiere an der Bodenkultur. Weil das ist ein Studium, wo du von der Volkswirtschaft über die Ökonomie, über die Ökologie eine breite Ausbildung hast. Du bist nicht ein Fachidiot, aber du kriegst eine breite Ausbildung. Und ich kann mir für meine politische Arbeit und für die politische Verantwortung keine bessere Grundlage wünschen, als die, die ich von der Universität für Bodenkultur bekommen habe. Und dann ist eigentlich klar gewesen, wie ich das Studium abgeschlossen habe, in die Landwirtschaft zurück wird es nicht gehen. Eine fesche Bäuerin habe ich nicht kennengelernt. Daher war klar, ich muss irgendwas anderes machen. Und dann bin ich zufällig dem Bauernbunddirektor Lanner in die Hände gelaufen bei einer politischen Diskussion. Und der hat gesagt, wissen Sie was, was machen Sie, wenn Sie fertig sind? Ich habe gesagt, ich wäre in 3 Monaten fertig. Und er hat gesagt, dann kommen Sie zu mir, reden wir einmal. Und der hat mich dann am Pflegeweg einmal für 2 Jahre engagiert für den österreichischen Bauernbund. Und auf einmal war ich in der Politik, habe ich eingerochen. Bis dann der Andreas Maurer gekommen ist und gesagt hat, die habe ich jetzt schon jahrelang da im Bauernbund beobachtet, ich glaube, aus dir könnte was werden. Und dann hat er mich genommen und hat mich mit 33 Jahren in die Regierung gesetzt.
Und hast du immer schon so einen Goschen gehabt, also so einfach ein Schmäh und das reden können? Ja,
in der Politik darfst du keine Schmäh machen. Nein, also was ich schon, glaube ich, mitgekriegt habe, das ist eine Gnade, ein rhetorisches Talent. Da muss ich euch auch was Lustiges erzählen. Es hat ja in meiner Gymnasialzeit hat es ja allerweil Redewettbewerbe gegeben. Und ich war ein relativ guter Redner, aber ein schlechter Schreiber. Und wie ich in der 7. Klasse war, haben meine Mitschüler, die Kolleginnen und Kollegen, haben gesagt, du musst zum Redewettbewerb antreten. Ich weiß noch genau, das Thema war, ist Toleranz ein Ausdruck von Schwäche? Und ich habe mir gedacht, na okay, Redewettbewerb, ich tritt an. Aber die große Frage war, ich kann das nicht da schreiben. Wer schreibt mir die Rede? Habe ich einen, der gut schreiben hat können, aber dafür das Mundwerk nicht aufgebracht hat, haben wir gesagt, pass auf, ich schreibe das und du redest. Und tatsächlich, ich habe den Redewettbewerb gewonnen. Allerdings, ich bin dann disqualifiziert worden, weil sie draufgekommen sind, dass es nicht meine eigene Rede war. Das war schon die Übung für die Politik. Und vor allem der Hinweis, dass es wichtig ist, gute Redeschreiber zu haben.
Hast du den behalten, dann den Redenschreiber aus der Schule?
Nein, der hat einen ganz anderen Weg gemacht. Ja.
Sehr, sehr spannend. Liebe Erwin, was mich noch sehr interessieren würde, das Thema haben wir ja oft. Wir sind ja oft auf Veranstaltungen und sind dementsprechend da oft einmal versucht, ein Gläschen zu trinken. Und jetzt denke ich mir, das würde bei dir eigentlich auch jeden Tag fast eine Abendveranstaltung gegeben haben, wo du eingeladen bist. Hast du da für dich selber irgendwie eine Regel entwickelt, wo du sagst, okay, an dem Tag trinke ich nichts oder an so viel Tag trinke ich nichts oder wie kommt man denn da durch?
Ohne dass man schwerer Alkoholiker wird.
Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Schau, oder?
Die Politik ist diesbezüglich sehr gefährdend, überhaupt keine Frage. Naja, da hat es mehrere Facetten gegeben. Das eine war einmal, und ich kann das euch als Rezept, wenn ihr wollt, mitgeben. Es war natürlich in Niederösterreich üblich, dass wenn Gäste kommen sind oder Vorsprechende oder Bekannte, ein Glas Wein anzubieten. Und das war ja oft so, dass ich einen Terminkalender gehabt habe, wo da am Nachmittag 10 bis am Abend 10 Vorsprechende da waren. Eine Dame in meinem Büro hat etwas ganz Besonderes erfunden, das 8 Glas mit Wasser zu füllen, 2 Tropfen Kaffee rein, dann hat es eine Farbe gehabt wie ein Wein.
Wahnsinn.
Und dann habe ich Wasser getrunken und nicht Wein. Das mag vielleicht den einen oder anderen verwundern, dass man sowas tut, aber das ist ein Selbstschutz gewesen. Das Zweite, bei Veranstaltungen ist ja oft vorkommen, am Sonntag in der Früh, am 9. bei einer Feldmesse oder irgendwo in der Gemeinde bei einer Messe, du kommst wohin, Musikkapellen mit den Marketenderinnen steht da, das Erste ist
ein Schnapserl. Ja.
Das habe ich am meisten immer gefürchtet, aber es war immer ein Mitarbeiter bei mir und das war ein Nippen und dann das Schnapsel weitergeben. Wie die Mitarbeiter dann ausgeschaut haben, das ist eine andere Frage. Ja, und das Dritte ist natürlich schon eine unglaubliche Disziplin. Wobei mir wieder Folgendes zugute gekommen ist. Schau, bei Abendveranstaltungen war es ja immer so, dass nach dem offiziellen Teil dann ein inoffizieller Teil war, wo ein Buffet serviert wurde und mit Wein. Und da ist mir zugute gekommen, dass ich eigentlich ein intensiver Gesprächspartner meistens für die Leute war, wo ich war. Und während den Reden Essen und Trinken ist erstens einmal unhöflich und zweitens einmal, das geht auf Dauer nicht. Und daher bin ich sehr gut über die Runden gekommen, dadurch, dass ich am Abend ein Achtel Wein getrunken habe und dann bin ich heimgefahren. Mhm. Also es gibt schon Möglichkeiten, um da gut durchzukommen und ich bin froh, dass ich diese Disziplin aufgebracht habe, weil ich kenne natürlich auch in der Politik andere Beispiele, die das nicht in der Form geschafft haben, was natürlich fatal geendet hat.
Mhm. Was mich noch interessiert, Erwin, wir kommen eh gleich zum Schluss, ist nach 25 Jahren als Landeshauptmann, da ist doch sicher das auch im Familienleben nicht immer einfach gewesen, dass man das alles unter einen Hut bringt, wenn man so viel arbeitet, auch unregelmäßige Zeiten, Veranstaltungen etc. Wie hast du das geschafft, über die Jahre auch immer, die Familie so zu befriedigen, unter Anführungszeichen, dass die nicht aufmarschieren und sagen, hey, jetzt bleibst du einmal daheim. Oder dass deine Frau auch nicht einmal gesagt hat, bitte tritt einfach nicht mehr an zur nächsten Wahl. Wie hast du das immer gehandhabt?
Ja, entscheidender Punkt ist die Frau, die Partnerschaft. Und ich kann das ohne Umschweife sagen. Meine Frau hat mich nicht ein einziges Mal darauf angesprochen, wo warst du denn heute schon wieder und warum kommst du zu spät heim? Meine Frau hat von vornherein gewusst, auf was sie sich einlässt. Das ist auch eine interessante Geschichte, die muss ich euch noch erzählen. Weil wie mir der Andreas Maurer die Frage gestellt hat, ob ich mir vorstellen kann, dass ich in die Regierung gehe mit 33 Jahren, haben wir einen Sohn gehabt. Wir haben eine junge Familie, wir waren gerade im Aufbau. Und dann hat der Andreas Maurer zu mir gesagt, pass auf, ich möchte gern, dass du in die Regierung kommst, aber bevor du sagst ja, fährst heim und fragst deine Frau, ob sie das will, dass du kein Wochenende mehr daheim bist. Mhm. Und ich bin wirklich heimgefahren. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Sisi, ich hätte die Chance, jetzt in die Regierung zu kommen und ich habe das als eine Chance erachtet. Ich habe gesagt, aber ich muss mit dir reden, der Andreas Maurer hat mir das wirklich aufgetragen, ob du das ertragen kannst, wenn ich kein Wochenende mehr daheim bin, weil in der Landespolitik bist du rund um die Uhr unterwegs. Dann hat meine Frau ganz groß reagiert und das, was sie gesagt hat, hat sie bis zum heutigen Tag gehalten. Die hat gesagt, ciao, ich weiß, wenn du das Politische magst, dann bist du glücklich. Und wenn du glücklich bist, sind wir in der Familie auch glücklich. Und ich gehe dort mit hin, wo du willst. Und meine Frau ist die gesamte Zeit mitgegangen. War auch nicht immer leicht für sie. Für mich auch nicht immer. Ich sage euch, ich habe oft am Sonntag in der Früh, wenn ich weggefahren bin von Radlbrunn, alles hat noch geschlafen. Ich bin schon im Auto gesessen, irgendwo 50, 60 Kilometer weg zur ersten Veranstaltung. Habe mir auch oft gedacht, Mama mia, bist du ein Wahnsinniger, warum tust du das an?
Da hat es noch keine Smartphones gegeben, wo ich mal geschwind telefonieren habe können oder Video oder Foto schicken oder so.
Und aber das Schöne bei mir war, wenn ich dann dort angekommen bin, war ich der glücklichste Mensch. Mhm. Aber jetzt noch einmal zurück zu deiner Frage. Auch das ist eine Frage der Disziplin. Ich habe heute erst, meine Frau und ich waren bei einem Termin jetzt, in privater Ebene, Und da war auch immer die Frage, na, wie geht sowas und wie hält man sowas aus? Und da hat meine Frau, was mich sehr gefreut hat, gesagt, und wenn der Erwin 20 Minuten eine Chance gehabt hat, daheim vorbeizufahren, dann ist er heimgekommen. Mhm. Der hat das Ganze, den ganzen Ballast des Jobs nicht mitgenommen, sondern wenn der beim Deal reingegangen ist, hat er das abgelegt, war 20 Minuten lang der Familienvater und ist dann wieder weggefahren zum Job. Und die Kinder, die haben das auch eigentlich miterlernt. Und ich habe dort, wo es gegangen ist, meine Frau mitgenommen. Die ist sehr viel mitgegangen mit mir, selbst in schwierigen Zeiten, wo die Schwiegermutter daheim war und schon krank war. Und meine Frau hat meine Schwiegermutter gepflegt daheim. Die Kinder, wo ich es mitnehmen habe können, habe ich mitgenommen. Also ich habe eigentlich die Familie, ohne sie mit dem ganzen politischen Kram zu belasten, mit einbezogen. Und so ist es eigentlich eine schöne Harmonie gewesen, die das Ganze erträglich gemacht hat.
Also einfach dieses Abschalten und im Moment dann zu 100% präsent
sein. So ist es. Meine Frau sagt allerweil, es gibt wahrscheinlich eine Vielzahl an Familienvätern, die nicht in der Politik waren oder in der Politik sind, wo die Familien weniger von einer gehabt haben, als sie von mir gehabt haben, wo ich in der Spitzenpolitik tätig war.
Erwin, das bringt uns schon zur Abschlussfrage, natürlich die wichtigste. Wie schaut's aus? Ich meine, wahrscheinlich ist keiner so prädestiniert für einen Bundespräsidenten wie du. Gibt's da Ambitionen?
Nein.
Sagst du, Bundespräsident wäre noch was für dich?
Nein. Ich war nie ein Mensch von halben Entscheidungen, sondern sowohl der Einstieg in die Politik als auch viele politische Entscheidungen bis hin zum Ausstieg aus der Politik, das habe ich wohlweislich in mir überlegt. Und was ich in mir überlegt habe, habe ich dann mit der Familie besprochen und dann habe ich das, was wir miteinander besprochen haben, umgesetzt. Und der Abschied von der Politik von mir war nicht ein halber da, sondern wenn du mal 40 Jahre in der Politik bist, dann bist du 70 Jahre alt und dann möchtest du schon auch noch, so wie es der Herrgott mitspielt, ein bisschen was vom Leben haben. Und ich habe mit meiner Frau das genau besprochen und wie ich in 70er gehabt habe, habe ich dann gesagt, du, pass auf, Sissel, wir tun wir miteinander und dann hat sie gesagt, ja, schau, überleg dir, wir sind noch, Gott sei Dank, muss ich Holz klopfen, gesund alle zwei. Wenn wir vom Leben noch ein bisschen was haben wollen, dann müssen wir es jetzt noch nutzen. Anstiegeln kann niemand was. Und daher war mein Entschluss klar, dass ich aus der Politik gehe und da gehe ich nicht halbert, sondern ganz. Und jetzt leben wir auch ganz unser Leben, so Gott will, dass wir noch lang gesund bleiben miteinander, wirklich in einer Schönheit, die nur jeden gönnen kann.
Und fährst jetzt da, wie wir gesehen und gelesen haben, gerne mit dem E-Bike dann quasi durch Niederösterreich. Kann man es da dann richtig genießen, sein Niederösterreich?
Wenn du einmal sagst, E-Bike, dann reißt er die Hörer, oder?
Wirklich, kein E-Bike?
Nix E-Bike. Mein E steckt in den Oberschenkeln.
Ah, Wahnsinn.
Nein, das fangen wir nicht an.
Das gefällt mir. Ja. Also, ganz oder gar nicht.
Aber ich fahre viel mehr Rallye. Heute bin ich schon eineinhalb Stunden gefahren wieder.
Ja?
Ja.
Super.
Wir kommen zum Abschluss. Da gibt es noch einen ganz kurzen Bier-Rap, Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier-Word-Rap.
Lieber Erwin, auf das bin ich am meisten stolz in meiner politischen Karriere, auf diese Entscheidung oder diese Umsetzung.
Die Kulturszenerie in Niederösterreich aufbauen zu können.
Was ratest du jemandem, der in die Politik gehen will?
Selbstdisziplin, Freude im Umgang mit den Menschen und Ehrlichkeit.
Meine wichtigste Eigenschaft, die mich jahrelang zum Landeshauptmann gemacht hat?
Disziplin.
Mein größtes Vorbild?
Andreas Maurer und Leopold Fiegel.
Mein liebster politischer Mitbewerber?
Das sind ja Liebeserklärungen, die ihr da von mir verlangt.
Michael Häupl, oder? Ein guter Freund von dir.
Der Michel ist schon einer, allerdings wir waren ja nicht unbedingt Konkurrenten. Mm. Wenn ich sehr schätze, ist der Franitzky.
Mhm. Und das müsste die Politik jetzt sofort am ehesten umsetzen. Was wäre das Dringendste, was Handlungsbedarf siehst?
Zu den Menschen gehen und um Vertrauen werben.
Mhm. Und zum Abschluss mit diesem Menschen, tot oder lebendig, hätte ich selbst gerne mal ein Frühstück mit Bier.
John F. Kennedy.
Mhm. Warum?
Weil der ein sehr charismatischer Mensch war. Charisma alleine ist in der Politik zu wenig, sondern man braucht auch Mut. Und diesen Mut hat er bewiesen.
Lieber Erwin, vielen Dank für dieses gemütliche und sehr ehrliche Frühstück mit Bier. Wir sagen danke und hoffen, wir sehen uns bald wieder.
Ich sage euch zwar ein Danke, war wieder wie üblich ein wunderschönes Miteinander. Ihr seid leider sympathisch und daher muss ich sagen, ja, war schön, wenn wir uns wieder treffen. Danke
sehr gerne.
Vielmals.
Für die Erwin.
Danke, für die, servus, für dich.
Frühstück mit Bier.